SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Stellen Sie sich einen riesigen Wandteppich vor. 3x4 Meter, sagen wir, mit kunstvoll geschnörkelter Bordüre und einer barocken Landschaft im Hintergrund. Davor jedoch kein Herrscher, keine Adelsfamilie, sondern zum Beispiel Lady Gaga und Madonna. Oder schöne junge Menschen aus einer Werbung für Designermode, nur halt gewebt. Solche Kunstwerke unter anderem schafft Margret Eicher, am Niederrhein geboren. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. In München in der Villa Stuck ist aktuell eine große Ausstellung von ihr zu sehen. Und sie selbst ist unser Gast heute. Willkommen, Frau Eicher.
Guten Tag.
Die Ausstellung in München heißt Lob der Malkunst. Dabei malen Sie doch gar nicht. Warum heißt die so?
Ja, Lob der Malkunst ist ein Zitat eines Vermeer-Werkes mit gleichem Titel, in dem eine Verherrlichung, eine Apotheose der Malerei malerisch formuliert wird. Und das alte Atelier in der Villa Stuck ist ebenfalls so eine Ruhmeshalle der Malerei, also von Franz von Stuck so inszeniert. Und ich betrachte meine Arbeit als eine Fortsetzung der Malerei, der klassischen Malerei, der Malerei, die sich als Erkenntnismedium versteht, als also eine Fortsetzung dieser Malerei mit digitalen Mitteln. Also ich male mit dem Rechner. Und dieses alte Atelier in der Villa Stuck ist sozusagen jetzt der Kulminationspunkt meiner Ambitionen und derer von Franz von Stuck.
Hatten Sie denn auch mal eine Phase, wo Sie mit Pinsel und Palette gemalt haben?
Nein, ich habe mich immer in der Tradition der Malerei gewähnt, aber ich habe nie gemalt.
Margret Eicher ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Die muss nicht warten, bis die Farbe trocknet. Sie kreiert ihre Bildcollagen auf dem Rechner und lässt sie dann zu großen Wandteppichen weben. So entstehen sogenannte Medientapisserien, weil sie vor allem mit Bildern aus der Werbung arbeitet, mit Figuren aus der Popkultur oder Abbildungen von sonst wie bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport, die für etwas stehen. Eine Tapisserie von diesem Jahr, Frau Eicher, heißt Agent Assange. Mhm. Da steht Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, umgeben von den Teenage Mutant Ninja Turtles, diese Comic- und Fernseh- und Film-Superhelden in Gestalt von Schildkröten, die in der Story, glaube ich, nach Renaissance-Künstlern benannt sind. Ne? Einer heißt Michelangelo, mit graffiti-artigen Ornamenten dabei, und die Bordüre ist so eine Laufschrift, da steht Guantanamo Files und Collateral Murder und Afghanistan Warlocks. Damit die Hörer sich das vorstellen kann, beschreibe ich es ein bisschen. Was bedeutet das zusammen alles für Sie?
Ja, ich wollte einfach diesem Julian Assange ein Denkmal setzen, weil ich, so wie mit ihm verfahren wird in der Medien- und auch politischen Öffentlichkeit, weil ich das sehr skandalös finde. Ich finde, er als Frontmann von WikiLeaks hätte anderes verdient. Er hat den europäischen Regierungen, aber auch den europäischen Bürgern sehr viel vermittelt, was man wissen sollte. Und nun hängt er so wie ein Verlorener zwischen Baum und Borke und niemand interessiert's.
Und die Superschildkröten?
Ja, Moment, es sind beide, sowohl Assange als auch diese Ninja Turtles, kann man ja als Agenten oder Spione verstehen. Und in dieser Funktion stehen sie da wie Kumpels nebeneinander oder auch ein bisschen wie Bodyguards umringen sie Julian Assange. Ich habe ihn auch als mehr oder weniger jugendlichen Helden in Lederjacke dargestellt und nicht so heruntergekommen und elend, wie er in den letzten Fernsehaufnahmen aussah. Und ja, sie stehen da wie eine starke Truppe. Sie stehen vor so einem Graffiti-Street-Art-Hintergrund, weil auch diese chiffrenartige Street-Art eine Art von Geheimsprache ist, eine Art von Botschaft in der Öffentlichkeit, die aber nur wenigen tatsächlich etwas vermittelt. Und weil es ein bisschen diese Outlaw-Atmosphäre auch transportiert. Also das ist nie bürgerlicher Mainstream, sondern auch Street Art oder Graffiti wird heimlich, meist heimlich angefertigt. Also die offiziell beauftragt werden, finde ich meistens ziemlich schrecklich. Also da sind einfach Anmutungs- und inhaltliche Parallelen, weswegen ich die zusammenbringe und sie damit auch eben verstärke.
Nehmen wir noch eins, einfach um Ihre Bilder so ein bisschen vor uns vor Augen zu führen. Es ist etwas älter, das hat mir gut gefallen. Erste Nacht heißt es, da sieht man 6 junge Leute, 3 Männer und 3 Frauen, knapp bekleidet in so einer Art barockem Garten bei Nacht. Eine Frau liegt auf dem Rücken, ein Mann beugt sich über sie. Die anderen sind so drumherum drapiert und gucken woanders hin. Das hat so auf den ersten Blick was sehr Erotisches, aber dann wirken die auch sehr gelangweilt eigentlich, diese Figuren, die sie Werbefotos von Dolce & Gabbana entnommen haben. Was sagt uns das?
Ja, ich verwende neben Fotos von politischem Tagesgeschehen oder überhaupt neben der journalistischen Fotografie, verwende ich für meine Collagen häufig die Werbebilder großer Modehäuser, weil die mir sehr typbildend erscheinen. Also diese Werbekampagnen der italienischen Modehäuser haben aus meiner Sicht eben auch etwas, was in früheren Jahrhunderten Malerei bewirkte, nämlich ein Menschenbild zu kreieren. Und diese Figuren, so wie sie dargestellt sind, in dieser Coolness und in dieser Bezugslosigkeit, sind einfach zeitgenössische Prototypen. Darum verwende ich sie gerne und baue sie in zum Teil politische Kontexte ein. In diesem Fall, den Sie da schildern, ist es eine Werbung von Dolce & Gabbana, die kurz darauf zurückgezogen wurde, wegen eines sexistischen Inhaltes. Also es ist eine, wenn man so will, Vergewaltigungsszene angedeutet. Und der Titel der ersten Nacht bezieht sich eben auf dieses Renaissance-Recht, des Recht des Fürsten auf die erste Nacht mit der Frau eines Lehnsmannes. Und da treffen sich dann eben auch archaische, historische Muster mit zeitgenössischen Vorstellungswelten.
Und die Figuren, das reicht dann von, ich habe schon Lady Gaga und Madonna genannt, es könnten auch Fußballer sein oder Peter Sloterdijk, der Philosoph, den habe ich gesehen in einem Bild. Wie finden Sie die? Also suchen Sie gezielt mit einer Idee oder Aussage, die Sie umsetzen wollen, oder stöbern Sie eher oder stoßen auf was Sie inspiriert?
In dem Bilderbombardement, in dem man sich dieser Tage befindet, muss man ja nicht groß suchen. Also ich werde wirklich heimgesucht von den Bildern, und das, was mich interessiert oder was mich anspricht, was ich in irgendeiner Form interessant finde, ohne jeden schon direkt zielgerichteten Ideenhintergrund, das speichere ich erstmal und bewahre es auf. Meistens weiß ich auch ziemlich genau, was ich in meinem Bildarchiv habe, und was weiß ich, Tage, Wochen, Monate später taucht ein komplementäres Motiv auf, mit dem ich dann so zu einem ersten Ansatz finde. Und meistens arbeite ich an mehreren Motiven gleichzeitig, sodass da wie ein Fluss entsteht, weil ich tatsächlich das einzelne Motiv nicht wie am Reißbrett entwerfen kann. Es ist immer ein Prozess, und es ist ein Prozess des Findens, nicht ein Prozess der strikten Planung.
Und Sie finden die Sachen im Netz dann oder fotografieren
sie auch? Ich finde sie im Netz, ich finde sie aber auch durchaus nach wie vor in Printmedien. Also die gesamte Landschaft der aktuellen Medienbilder, die uns so tagtäglich begegnen, egal auf welcher Ebene, in welchem Medium, habe ich im Blick.
Bleiben wir doch noch direkt so beim Handwerklichen auch. Wie geht's vom Computer zum Teppich?
Meine Weberei, mit der ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, das ist Flanders Tapestries in dem kleinen Ort Wielsbeke in der Nähe von Brügge in Belgien. Die erhalten meine digitale Bilddatei mit dem vollständig entwickelten Motiv. Und diese Datei wird in die technischen Regularien, in die technische Sprache des Webstuhls übersetzt, umgearbeitet. Es ist nochmal ein kleiner digitaler Vorgang, den die Weberei für mich macht. Dann werden die passenden Garne eingespeist. Den Rest besorgt nach einigen Probewebestücken, wo man dann schaut, ob alles in Ordnung ist, ob es eventuell Fehlfarben gibt, weil manchmal ziehen die Algorithmen auch die falschen Rückschlüsse. Wenn also alles soweit in Ordnung erscheint, dann wird das Stück gewebt, und es wird in wenigen Stunden gewebt. Also zwischen 4 und 8 Stunden mehr benötigt dieser Webstuhl nicht.
Und fahren Sie dann hin oder kommt es per Post?
In den ersten Jahren bin ich zum Webtermin hingefahren. Da wohnte ich ja auch noch in Süddeutschland. Aber von Berlin aus mache ich das nicht mehr. Das ist einfach auch zu aufwendig. Und es geht tatsächlich auch mittlerweile, sind wir gut aufeinander eingespielt und die wissen, wie ich das haben will. Und dann läuft das auch, ohne dass ich dabei bin.
Wie aufregend ist das, wenn man das dann zum ersten Mal als Teppich sieht?
Ja, es ist durchaus aufregend. Wenn ich die Rolle dann geschickt bekomme, ist es meistens so, dass ich sie gar nicht schnell genug auspacken kann. Der Webstuhl schenkt einem manchmal ganz wunderbare Effekte. Dadurch, dass eben die ausgearbeitete Struktur des digitalen Bildes durch das Weben manchmal so ein bisschen verrissen wird, geht es sehr oft, also meistens in die positive Richtung, und man ist ganz glücklich, was er daraus wieder gemacht hat, der Webstuhl. Und manchmal ist es auch ein bisschen kritisch oder nicht ganz so, aber es ist selten so, dass etwas gar nicht geht oder verworfen werden muss.
Und die Anmutung ist ja, obwohl das digital und maschinell entsteht, schon was von Handwerk auch. Ist es wichtig für Ihre Kunst?
Also ich bin, seitdem ich digital male, in Anführungszeichen, bin ich eigentlich von der Handwerklichkeit des digitalen Arbeitens überzeugt. Also ich sehe jetzt keinen prinzipiellen Unterschied, ob ich die Maus oder einen Pinsel in der Hand hätte.
Oder vielleicht sage ich altes Handwerk.
Ja, es ist einfach das Gleiche. Es ist Erfahrung, es ist Geschicklichkeit, es ist auch ein bisschen Talent, würde ich mal sagen. Also wenn ich nicht handwerklich, traditionell handwerklich zeichnen und malen könnte, also wenn ich Figurationen nicht hinbekäme, bekäme ich sie auch mit dem Rechner nicht hin. Ich nehme ja die fotografischen Vorlagen als Grundlagenstruktur und überarbeite sie ganz gründlich und intensiv und hebe ja die fotografische Bildstruktur auch auf. Wenn ein Bild von mir bearbeitet wurde, also es sozusagen dem Finale entgegengeht, kann man von dem Foto kaum noch was erkennen. Es sieht sehr malerisch aus. Und das ist eben alles mit digitalen Werkzeugen gemacht. Und es ist sehr handwerklich. Also es sind weniger die Filter als tatsächlich eine Art Stift zu führen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist heute die bildende Künstlerin Margret Eicher, Jahrgang 1955, lange schon erfolgreich und preisgekrönt. In den 80ern hat sie die sogenannten Copy-Collagen entwickelt, über die wir noch reden werden. Heute ist sie vor allem für ihre Tapisserien bekannt, also große Wandteppiche, wie aus der Zeit des Barock, aber mit ganz modernen Motiven. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frau Eicher, Ihre Bildideen als Teppiche umzusetzen?
Das verdanke ich einem Urlaub an der Loire, wo in jedem Schloss vielerlei Tapisseriekunst an der Wand hängt. Und man schaut, das habe ich auch selber damals so wahrgenommen, zunächst mal drüber hinweg, weil sie wie so ein selbstverständlicher Einrichtungsgegenstand sind. Und dann habe ich aber durch Lektüre erfahren, was für eine politische Dimension dahinter steckt. Und zwar handelte es sich da um eine Dissertation von Wolfgang Brassat, der heute Kunstgeschichtsprofessor in Bamberg ist, und dessen Dissertation handelt von der höfischen Tapisserie als Kommunikationsmedium. Und da ich auch schon vor meiner Arbeit mit Tapisserien mich mit dem öffentlichen Medienbild befasste und die, sagen wir mal, politische Dimension des Bildes, die beeinflussende Dimension des Bildes, also praktisch die Macht des Bildes generell, sehr interessant finde. Deswegen war die höfische Tapisserie in ihrer klassischen Form wirklich das gefundene Fressen für mich. Also es gibt keine passendere Bildform als diese, die ausdrückt, was ich meine, nämlich dass ein Bild geschaffen wird, um Menschen zu beeinflussen, zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung politisch vor allen Dingen zu lenken. Und der höfische Umgang mit der Tapisserie war ja nicht der eines statischen Aufhängens, klimatischen Schützens oder dergleichen mehr, sondern die Tapisserie war ein mobiles und häufig verteiltes, in Umlauf gebrachtes Bildwerk, was mit den heutigen Massenmedienbildern in gewisser Weise bei aller gesellschaftlicher Unterschiedenheit vergleichbar ist. Und das hat mich auf den Punkt gebracht, diese beiden Bildformen, also unsere heutige Medienbildwelt und die höfische Tapisserieform, zueinander zu bringen.
Das heißt, Sie hatten wirklich in diesem Urlaub, Sie standen davor und dachten, das ist
es. Ja, das war ein Aha-Erlebnis.
Und diese Thematik, von der Sie sprechen, also es haben sich früher eben Herrscher auch dargestellt auf Wandteppichen oder die Welt nach ihrer Vorstellung. Jetzt bestimmen Sie, wer oder was diesen historischen Anstrich kriegt von Ihnen. Also es ist schon auch eine Auseinandersetzung mit Macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist die Auseinandersetzung mit der Machtstruktur. Es ist aber auch die Auseinandersetzung mit dem, was für unsere Gegenwart typisch ist, zeitprägend ist, eben meinungsprägend ist. Und ich meine, es ist ja, muss ich jetzt ja nicht verkünden, weiß ja fast jeder, das, was wir über die Gegenwart denken und wie wir uns fühlen in der Welt, das wird ja durch die Medien oder vor allen Dingen durch die Medienbilder bestimmt, nicht durch das, was wir zwischen Haustür, Arbeitsplatz und Spaziergang irgendwo selber sehen. Also das, was uns, wir sehen ja die Medien auch selber, aber das, die ursprünglich erste Wirklichkeit taucht, glaube ich, sehr zurückgesetzt auf in unserem Bewusstsein.
Und die Manipulation, von der Sie sprechen, also es ist ja, also wenn es bewusst gemacht wird, um Menschen und ihr Denken oder ihr Fühlen zu lenken, kann man ja von Manipulation sprechen. Ist es was, was Ihnen auch Spaß macht, Ihre Betrachterinnen und Betrachter zu manipulieren?
Das, glaube ich, tue ich nicht, weil ich lege in meinen Arbeiten ja schon diese Sachverhalte offen. Also es sind ganz häufig zum Beispiel in den Bordüren die Menüleisten von Computerspielen eingebaut. Es sind zum Beispiel in einer Arbeit, in der Lady Gaga in einem Teletransportationsgerät steht, also das, was wir aus Raumschiff Enterprise kennen als Beam Me Up, Scotty. Da ist im Vordergrund zum Beispiel ein Händepaar, das sich an einem digitalen Gerät sehr manipulierend gerade betätigt. Also mal der Betrachter sieht, wie Lady Gaga praktisch gebeamt wird. Und es sind immer in diesen Arbeiten kleine Hinweise bis hin zu Zitaten von Baudrillard aus den Simulacren, die darauf hinweisen, dass ich eben die Wirklichkeit nicht als Wirklichkeit nehme, sondern dass man sich sehr wohl über die Ebene von Wirklichkeit, die man da gerade vor sich hat, auseinandersetzen.
Und Sie unterlaufen so das,
ja, ich das unterlaufe Heroische auch mich selbst. Und das
ja. Ich sprach schon von den Copy-Collagen, die Sie davor für gemacht haben. Was war da der Punkt oder die Technik?
Auch da habe ich Medienbilder verwendet. Das war noch eine Zeit, wo man jetzt nicht so klassisch im Internet gesucht hatte. Das war dann sehr printmedienbasiert. Ich habe also auch da Motive des täglichen kulturellen und politischen Lebens gesammelt, habe diese vervielfältigt, in sehr hoher Anzahl teilweise, und habe daraus ornamentale Flächen, ornamentale Strukturen entwickelt, indem ich eben die Vielfalt dieser Motive gereiht, gespiegelt, gedreht habe. Und daraus entstanden dann ja teilweise auch Rauminstallationen, aber eben auch flächige Arbeiten, in denen die Inhaltlichkeit, das, was das Ursprungsbild wiedergab, im Ornament so etwas versunken ist. Es war aber latent noch da. Also man konnte noch sehen, das ist eine Demo oder da ist ein brennender Selbstmordmensch, der da verbrennt. Aber es ist so lange gespiegelt und gereiht, bis es zum Muster wird. Und im Muster eben die Wirklichkeit nur noch latent anzutreffen war. Und insofern waren das Bilder, die das politische Thema sozusagen versteckt haben, aber gut entdeckbar ließen.
Ich muss ja bei Collagen, um nochmal aufs Handwerkliche zu kommen, dann auch an Papier und Schere und Klebstoff denken. Ja. Fehlt Ihnen das Sinnliche daran nicht?
Also damals habe ich mit Schere und Klebstoff gearbeitet. Ja, nee, das fehlt mir eigentlich nicht. Ich finde, dass die ganzen Möglichkeiten des digitalen Arbeitens sehr erleichternd. Also das Kleben mit Leim und so weiter, das hat dann irgendwann auch schafft eine Situation, die nicht mehr umkehrbar ist. Und es ist in den digitalen Arbeiten manchmal so, dass ich heute meine, ja, es geht jetzt der Vollendung entgegen und morgen denke ich, muss ich noch mal ganz viel neu machen. Und diese Flexibilität tut der Endqualität, meine ich, sehr gut.
Die Künstlerin Margret Eicher ist heute unser Gast. Wir sprachen über ihre Medientapisserien, große gewebte Wandteppiche mit Bildern, die Margret Eicher zuvor als Collagen am Computer entwirft. Übers Malen oder eben nicht, haben wir eingangs schon kurz gesprochen. Soweit ich weiß, haben Sie aber sehr früh schon sehr gut gezeichnet und realistisch. Was war das? Was haben Sie da gezeichnet?
Ja, ich bin von Kindheit an aufgefallen durchs Zeichnen. Das konnte ich einfach gut. Das hat mir in meinem kindlichen Umfeld oder auch in meiner Jugend hat mir das einfach immer schon Publikum eingebracht. Das ist natürlich verführerisch. Und ich habe mich daran gehalten. Ich habe dann eben Kunst studiert, also weil man mir tagtäglich bescheinigte, wie begabt ich bin. Und ich habe wirklich auch das Studium benötigt, um dieser eigenen Begabung zu entgehen. Und ich hatte nach dem mehrjährigen Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf, hatte ich wirklich eine Zeit lang, wo ich dachte, das war's jetzt. Ja, ich habe zwar Kunst studiert, aber wenn mir nicht was Neues einfällt, wenn mir nicht was wirklich Originäres einfällt, dann habe ich da keine Lust drauf. Also einfach immer nur zu zeichnen, weil ich schön zeichnen kann, das kann es ja nicht gewesen sein. Und ich habe das mir selber auch ein Stück weit verweigert und kam dann aber irgendwann eben auf diese Idee, mit den Fotos in Printmedien zu arbeiten, wobei ich sagen muss, die haben mich auch schon beim Zeichnen interessiert. Ich habe sie dann halt irgendwann nicht mehr gezeichnet, diese Fotos, oder abgezeichnet oder verwandelnd gezeichnet, sondern habe sie fotokopiert.
Und wenn Sie sagen, Sie sind an die Kunstakademie gegangen, um Ihrem Talent zu entgehen, was haben Sie dort dann gefunden oder gelernt? Was waren die wichtigsten Dinge?
Also ich bin nicht direkt mit der Absicht hingegangen, meinem Talent zu entgehen, aber ich habe während des Studiums gemerkt, ich muss dem entgehen. Weil,
also entgehen heißt breiter?
Ja, ich darf mich nicht darauf verlassen, dass das, was alle schön finden, dass das irgendetwas bringt, dass da irgendeine Erkenntnis oder irgendein Zuwachs drin liegt, sondern das ist dann eben ein sehr eng geschlossener Kreis, den man sich erzeugt, der aber auch letztendlich unbefriedigend ist. Und wirklich zu einer eigenen inhaltlichen Perspektive habe ich auch erst gefunden, als ich das Zeichnen bleiben sein lassen konnte. Also das ist schon wichtig gewesen.
Das war von 73 bis 79, dass Sie studiert haben. War da die Kunstwelt oder die Atmosphäre, in der man sich da als Künstlerin gefühlt hat, ganz anders als heute?
Sie war überhaupt nicht international. Also meine Vorstellung, als junge Künstlerin Erfolg zu haben, bedeutete, ja, wenn man mal so in mehreren deutschen Städten eine Ausstellung hatte, dann ist man schon richtig erfolgreich. Und das Blatt wendete sich Anfang der 90er Jahre einfach mit der Internationalisierung der Kultur. Und also von Globalisierung würde ich da noch nicht direkt sprechen, aber die folgte dann ja sehr bald. Aber das war so ein veränderter Maßstab, entstand Anfang der 90er, wo man schon merkte, naja, wenn man jetzt mal nicht irgendwie zumindest ins europäische Ausland oder noch besser nach Amerika kommt, dann ist der große Ruhm gar nicht möglich. Der Schritt nach Amerika ist dann eben auch mehr oder weniger durch Geschäftsbeziehungen mit Galerien möglich. Auch den schafft man nicht auf der museal-institutionellen Ebene. Also die Internationalisierung und die Globalisierung der Kunst ist auch sehr stark über den Kunstmarkt gelaufen.
Wo geht es bei Ihnen besonders gut, jetzt außerhalb von Deutschland?
Ich habe in den Nachbarländern Deutschlands immer wieder ausgestellt, aber tatsächlich in Amerika nur sehr wenig, oder meine tatsächlich internationalen Ausstellungserfahrungen beziehen sich weitestgehend auf Messen. Aber ich habe keine Galerie in Amerika oder in irgendeinem anderen Kontinent, und dass diese Verknüpfungen, diese internationalen Marktbeziehungen, wie überall in allen anderen Branchen auch, die ermöglichen heute Dinge, und ohne die schafft man das als Künstler nicht.
Wie sehr interessiert Sie das, oder wie sehr ist man dann da dran als Künstler, das noch irgendwie?
Also ich habe immer kontinuierlich auch meine Arbeiten vermarkten können, aber ich habe mich nie ganz darauf verlassen. Ich habe immer noch andere Erwerbsmöglichkeiten auch nebenher gefunden. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich in gar keiner Weise mich einem Marktwillen oder einer Markttendenz beugen möchte. Das gelingt mir einfach nicht. Und es ist eher so, also da kann ich Wolfgang Ulrich zitieren, dass es Museumskünstler und Marktkünstler gibt. Da in seinem Buch Siegerkunst beschreibt er ja die Aufspaltung der Kunstszene so weit, dass der Außenstehende gar nicht meinen möchte, dass es sich da um ein und die gleiche Epoche von Kunst handeln könnte. Ich würde mich sehr viel stärker der musealen Seite zugewandt fühlen als der Marktseite.
Haben Sie das schon sehr schnell realisiert oder wie ging es Ihnen nach dem Studium, als Sie gucken mussten, Fuß zu fassen als Künstlerin?
Ja, ich habe sehr häufig festgestellt, dass ich nicht mehrheits- oder dass meine Arbeit nicht mehrheitsfähig ist. Also den Zusammenschluss von 7 oder 10 Juroren auf meine Arbeit, die ist zwar immer wieder mal passiert, aber nicht so in Serie, wie manche Künstler das in ihren jüngeren Werken erfahren. Also es war immer irgendwie, irgendwer fand es immer furchtbar.
Na, das geht wahrscheinlich vielen so.
Ja, also es ist meine Arbeit polarisiert, glaube ich. Also manche finden es geschmacklos und die Figuren, die bei mir auftreten, die ja teilweise auch aus Fantasy, Comic und Science Fiction hergeholt sind, verstören manches Gemüt.
Sie ist ja, würde ich sagen, persönlich ihre Kunst in dem Sinn, in dem jede Kunst halt ein subjektiver Ausdruck ist oder eine eigene Lesart der Welt, aber Sie erzählen jetzt nicht vordergründig direkt von sich. Verstecken Sie auch persönliche Dinge in Ihren Tapisserien?
Ich glaube, dass die Interessenhaltung, die man als Künstler hat, schon was über einen selbst aussagt. Also ein politischer Mensch zu sein, auch ein relativ rationaler Mensch zu sein, auch das Phänomen der Macht interessant zu finden, das sind, glaube ich, Stichworte, die sich ablesen lassen und die man natürlich auf die private Person auch anwenden kann oder da auch wiederfinden kann.
SWR 2 Tandem mit der Künstlerin Margret Eicher, deren Medientapisserien gerade in München in der Villa Stuck zu sehen sind. Hatten Sie das Glück, dass Ihre Ausstellung sowieso so terminiert war, dass es mit Corona wieder ging? Oder ist es auch verschoben oder verkürzt worden? War es schwierig?
Es war so, dass ich meine Arbeiten vor Corona noch anliefern konnte und dann aber der Aufbau so stattfand, dass ich nicht dabei sein durfte. Das war dann nur das Team der Villa Stuck. Und dann gab es am 13. Mai war eine ganz normale Eröffnung geplant, die dann aber ausfiel. Und ab dem 19. Mai war das Haus dann wieder offen und die Ausstellungen waren offen. Es sind ja immer 3 Ausstellungen gleichzeitig im Haus. Und es fand also überhaupt kein Bremborium statt, nur Führungen. Ich reise auch vergleichsweise häufig hin, so alle 2-3 Wochen, um Führungen zu machen, wo man sich da in der Villa Stuck auch anmelden kann dazu. Und da darf ich 8 Personen gleichzeitig führen, mehr geht leider nicht. Aber ja, das wird dann insofern unbürokratisch gehandhabt, dass dann mehrere Führungen hintereinander stattfinden. Das geht dann, muss man einfach die Teilnehmer aufteilen und man ist dann so ein bisschen im Fließbandbetrieb unterwegs, aber das geht dann schon.
Bekommen Sie auch Feedback oder Fragen, die Sie überraschen? Also, dass Menschen was in Ihren Tapisserien sehen, was Sie gar nicht so bedacht hatten?
Ja, das passiert immer wieder. Jedes Kunstwerk hat ja auch, wie man so schön sagt, einen Bedeutungsüberschuss. Nicht nur meine eigene themenorientierte Konnotation ist ja gültig, sondern es ist ja sehr wichtig, oder für mich ist es ein wesentliches Qualitätskriterium, dass ein Kunstwerk nicht eine Aussage aufoktroyiert, sondern dass tatsächlich dieser Überschuss, diese Breite, diese Offenheit, diese Uneindeutigkeit in einer Konfiguration ist, dass der Betrachter womöglich ganz eigene Rückschlüsse zieht. Manchmal finde ich das auch interessant. Manchmal erzählt mir jemand etwas über meine eigene Arbeit, was sehr wohl zu meinem eigenen Plan passt, aber eine Dimension, die ich noch gar nicht so wahrgenommen habe.
Gibt es eine Arbeit, die Ihnen gerade besonders wichtig ist?
Ja, es gibt eine Arbeit, die auch bei mir zu Hause hängt. Das ist die Tapisserie Apokalypse. Da ist das Basisbild ein kleines Foto aus dem Spiegel. Das zeigt so Baracken auf den Golanhöhen und einen jungen Mann, der auf einem Pony um diese Hütten herum reitet. Und dieses, also es ist wirklich so eine Slum-Atmosphäre. Und dieses journalistische Bild habe ich gekontert mit einem großen Raumschiff, das fast den gesamten Himmel abdeckt und das man von unten sieht, aus Star Wars. Am unteren Bildrand befinden sich wiederum mehrere Menüzeichen und auch so insertierte Bilder aus Computerspielen. Also es wird so angesiedelt zwischen dem digitalen Töten, also dem gespielten Töten, und eben einer außerirdischen Supermacht, die das menschliche Leben bedroht. Trotz dieses dystopischen Themas ist es eine sehr schöne, sehr ästhetische Arbeit und die hängt bei mir, die gucke ich mir immer noch jeden Tag an und die inspiriert mich auch, die wirkt auch nochmal auf mich zurück.
Sie haben bis vor 2-3 Jahren in Mannheim gewohnt, ja, glaube ich auch. Und ist das ein Unterschied, wenn man für Ihre Kunst Berlin als Standort oder Mannheim?
Für die Kunst selbst stelle ich das jetzt noch nicht fest. Aber hier in Berlin ist einfach die Dichte an Kollegen, an interessanten Kollegen, an Menschen, die mit der Kunst zu tun haben oder in der Kunst leben und die man dann auch persönlich interessant findet und kennenlernen möchte und kennenlernen kann. Also dieser soziale Aspekt, wo Berufliches und Privates sehr ineinander verschmelzen, das finde ich total angenehm. Und das macht es mir zur richtigen Entscheidung, auch noch nach Berlin gegangen zu sein. Das war in Mannheim nur ganz vereinzelt möglich. Also ich habe in Mannheim nie das Gefühl einer wirklichen Künstlerszene gehabt. Da gab es einzelne Kollegen, mit denen ich auch befreundet oder gut bekannt war, aber sozusagen in der Menge der Künstlerkollegen zu baden, das hat Mannheim nicht geboten.
Und da Sie sich von der Gegenwart und von aktuellen öffentlichen Themen auch so viel inspirieren lassen, wird denn Corona in irgendeiner Form aufkreuzen in Ihren nächsten Arbeiten?
Nein. Also ich.
Mit Christian Drosten vielleicht als.
Nee, also ich. Also keine Ahnung, wie, welche Rolle bestimmte Figuren in dem Zusammenhang noch einnehmen werden, sodass sie dann für mich interessant werden. Aber so an krisenhaften Zeitgeschehen, da mag ich mich nicht bildnerisch beteiligen. Also das finde ich auch zu kurzlebig.
Also
es wird ganz viel diesbezüglich ja im Moment gezeigt, angeboten, thematisiert und man hat als Künstler ja auch bei bestimmten Themen gute Chancen. Ob das jetzt schon Corona ist, weiß ich nicht, aber das Flüchtlingsthema wurde aus meiner Sicht auch auf geschmacklose Weise ausgeschlachtet bis hin zu Ai-Wai-Wai. Das finde ich einfach unappetitlich. Die Figuren, die bei mir auftauchen, sind zwar auch häufig bekannte, prominente Popkünstler, Politiker, Philosophen, aber die bedeuten dann auch etwas im Allgemeinen. Und ihre Identität lässt sich generalisierend verstehen.
Wäre dann Donald Trump eine Figur für ein Bild?
Also Donald Trump habe ich 2002 mit seiner damaligen Frau Ivanka, glaube ich, weiß nicht genau, dargestellt in einem neogotischen Saal im 23. Stock seines Trump Towers und habe ihn als dekadenten Milliardär dargestellt. Aber ich würde ihm nicht die Ehre geben, heute noch mal auf meiner Tapisserie aufzutauchen.
Danke, dass Sie in der Sendung waren, Frau Eicher.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Margret Eicher. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann. In der Technik saß Annette Szykszydło.